Vielleicht waren wir einen Schnaps zu spät am Markt. Es gab damals schon einen größeren Platzhirschen, Nutmeg heißt der. Der hat so knapp fast 2 Milliarden Pfund. Wir sind jetzt an denen zwar vorbeigezogen, was die Assets angeht.
Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zur 271. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcast. Heute habe ich einen Gast und wir sind auch nur zu zweit, keinen weiteren aus der Payment und Banking Runde. Ich habe zu Gast Erik Potzowait von Scalable. Hallo Erik.
Hi André, grüß dich.
Erik, du warst vor langer, langer Zeit schon mal bei uns und du warst auch danach nochmal auf der BEX. Und ich habe aber vorhin nochmal nachgeguckt, Folge 44 fühlte sich damals schon irgendwie an, als wenn wir ein ganz alter und langer Podcast oder lang dagewesener Podcast schon sind. Aber es ist in der Tat schon mehr als 4 Jahre her. Du hast aber dich auch schon dran erinnert, ne?
Ja. Das war ganz am Anfang. Da war ich zusammen mit dem Gründer von Liquid und ja, da haben wir uns einmal damals erklärt, was das überhaupt soll. Online-Vermögensverwaltung, Robo, wofür braucht man das? Das waren noch die Anfänge, ja.
Absolut. Aber so, ja, genau. Wird man in der Tat mittlerweile so ein bisschen, wenn man über die Anfänge von Fintech nachdenkt. Ne? Und dann warst du nochmal da, gemeinsam mit Raphael, und du hast gerade auch schon gesagt, der Kollege, der damals bei der DWS dabei war, ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen, warst du auf dem Panel auf der BEX, Folge 181. Du hast den Namen aber noch parat, ne?
Der Kai Beif war das. Der war damals bei der DWS noch und die auch im Robo, im B2B Robo Advice Mitbewerber sind. Und genau, der ist jetzt bei BlackRock, von daher arbeitet für und mit unserem Investor und dafür dann damit jetzt ein Partner. Also die Industrie ist kleiner, als man denkt. Ne?
Aber das ist ja immer so in der ganzen Payment- und Banking-Welt. Die Industrie ist in der Tat echt kleiner, als man denkt. Bevor wir inhaltlich einsteigen und du auch noch mal ein bisschen erzählen kannst, was in den letzten 4 Jahren auch passiert ist und wir dann auch zu euren News kommen, danken wir unseren Sponsoren, die wir haben. Das sind die Kolleginnen und Kollegen von Wirecard, wo es in der Tat gerade so ein bisschen hoch hergeht. Und die Kolleginnen und Kollegen von Mastercard, die uns auch schon lange die Treue halten. Dankeschön an die Sponsoren heute. Erik, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, also wo jetzt der Kai, sagtest du, heißt er, ne?
Ja.
Kai mittlerweile gelandet ist. Das hat ja auch für euch einer der größten Investoren und einer der größten Investoren der Welt ist mittlerweile bei euch drin, ne? Wenn ihr auf die letzten 4 Jahre zurückguckst, echt eine fette Reise, die ihr hinter euch habt, ne?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also wir sind ja damals gestartet, Firma gegründet Anfang 2015, dann haben wir im ersten Jahr ja noch das Ganze aufgebaut und dann Kundengeschäft 2016. Und ja, dann ging's los, dann kamen die Partner, Siemens als erstes, ING, dann hat BlackRock investiert, dann haben wir unser Geschäftsmodell ja ausgeweitet, haben ja als reines B2C-Endkundengeschäft angefangen, haben dann das B2B-Geschäft dazu geholt, sind damit auch nach Europa expandiert, nach Spanien zum Beispiel, und arbeiten da mit Santander zusammen. Und ja, jetzt gab es ja auch wieder News bei uns. Ich sag mal so, es langweilig war, wurde es bislang nicht.
Ja, in der Tat, wenn ich den größten Investor der Welt da drin zu haben, ist mit Sicherheit nicht langweilig. Hat euch eigentlich der Brexit irgendwie affected? Weil ihr seid ja am Anfang losgelaufen mit UK und Deutschland. War das scheiße für euch? Oder ist das scheiße für euch?
Nein. Also nein, weil wir... Und der ist ja noch immer ongoing, der Brexit bis jetzt, weil wir einen Standalone-Setup in UK haben. Das bedeutet, wir haben ein englisches Management-Team, wir haben einen englischen Vermögensverwalter, der nicht von der BaFin reguliert wird, weil das kannst du ja auch machen. Wir könnten ja mit einer zweiten Niederlassung nach England gehen und das sogenannte Passporting, sondern wir haben, da sind der FCA reguliert. Also von daher, das ist stabil. Was der Brexit damals schon gemacht hat, ist, wir sind 2 Wochen vom Brexit an den Start gegangen. Und dann, das hat die Investmentlaune der Leute erstmal gekillt, ne? Weil die hatten andere Probleme. Die hatten nicht, in Deutschland war eins der Hauptprobleme, in Anführungsstrichen, ist, ich habe zu viel Cash, ich will es an den Kapitalmarkt bringen, ich will ETFs, wie mache ich das? Damals war in England erstmal die Frage, oh Gott, was passiert jetzt hier? Geht das alles in den Bach runter? Behalte ich meinen Job? Viele arbeiten ja in der Finanzindustrie, ich arbeite für eine französische Bank, bleibt die überhaupt in London? Was ist hier los? Und das hat schon total, salopp gesagt, genervt. Ja.
Mhm. Also insofern seid ihr auch mittlerweile mit eurem deutschen Geschäft wahrscheinlich super zufrieden und UK ist okay, aber nicht ganz so erfolgreich wie Deutschland. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Also wir haben in beiden Ländern oder andersrum gesagt, der UK-Markt an sich, der ist total interessant. Da legen viel mehr Leute auch viel höhere Beträge von ihrem privaten Vermögen selber am Kapitalmarkt an. Ja, warum ist das so? Das staatliche Rentensystem ist fast nicht existent. Ja, also da gibt es wirklich nur Brot und Butter, wenn du dich darauf verlässt. Ja, und das ist in Deutschland ja anders. Ja, es nimmt ab, aber die Generationen sozusagen vor uns, ja, Eltern und Großeltern, da, ja, manch einer wird, der Zuhörer wird vielleicht widersprechen, aber größtenteils konntest du dich eigentlich auf die Rente verlassen. Und das ist in England überhaupt nicht der Fall. Das führt dazu, dass die Leute sehr viel mehr selber anlegen müssen. Und dazu gibt es auch noch auf der Positivseite eine viel größere staatliche Incentivierung. Also in Deutschland hast du ja, wenn du jetzt selber am Kapitalmarkt dir ein Wertpapierdepot aufmachst oder durch einen Robo-Advisor das machen lässt, dann hast du großzügige 801 Euro jährlichen Freibetrag an Kapitalgewinn. In England sind es 20.000 Pfund pro Jahr. Ne? Das heißt, Normalsterbliche, ja, die zahlen einfach nie Kapitalertragssteuern. Und das führt dazu, dass die Leute sehr viel besser anlegen. So, das heißt, eigentlich ein super Markt, aber wir haben im Endkundengeschäft da nie so richtig Fuß fassen können. Ja, wenn du mich fragst, woran lag das? Um ehrlich zu sein, so richtig, 100% weiß man es immer noch nicht. Vielleicht waren wir einen Schnaps zu spät am Markt. Es gab damals schon einen größeren Platzhirschen, Nutmeg heißt der. Der hat so knapp fast 2 Milliarden Pfund. Wir sind jetzt an denen zwar vorbeigezogen, was die Assets angeht, aber und ja, dann ist dieses ETF-Thema, auf was wir ja sehr stark setzen. Ja, ETF, 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 das ist überhaupt nicht so groß in Großbritannien. Und ja, Brexit kam dann auch noch. Also es gibt ausreichend Ausreden, warum es da nicht geklappt hat. Aber es war trotzdem super. Und wir haben weiter das Geschäft in England, weil wir haben einen Fuß in der Tür und wir bauen ein B2B-Geschäft auf. Ja, wir bauen ein B2B-Geschäft auf, sind da mit sehr spannenden Partnern jetzt in späten Phasen, wo dann bald mal was an den Start geht. Und das ist natürlich eine super Geschichte, weil ja, die englischen Banken sind groß und das ist immer gut, wenn man da sozusagen einem Partner, mit dem man zusammenarbeitet, nicht nur eine PowerPoint-Präsentation zeigen kann, sondern wirklich sagen kann, ist, ja, wir sind hier im Land, wir haben ein Team, wir sind auch FCA-approved, das hilft dir total weiter.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass wahrscheinlich dieser Footprint einfach auch stark ist. Ne? Also dass du ihn hast, macht dir wahrscheinlich andere Türen auf. Und ihr habt dann also auch niemals darüber nachgedacht, so wie es die Kolleginnen und Kollegen von N26 gemacht haben, irgendwie das auch zuzumachen oder sowas, ja?
Nee, das haben wir nicht. Das werden wir auch nicht. Ja? Also das
okay.
Ist nach wie vor.
Aber wir wollten dann ja gar nicht so sehr über das Thema UK sprechen. Aber bevor wir halt nur über euch jubeln, muss man ja auch mal so Fragen stellen, wo es möglicherweise nicht ganz so gut gelaufen ist. Ne? Sag mal, und Corona, hat das euch gerade berührt? Ich meine, klar, die Aktienmärkte sind ja merkwürdig ein Stück weit gewesen. Obwohl wir so eine weltweite Krise haben, sind sie ja irgendwo relativ stabil geblieben. Sogar in Teilen echt heftig gestiegen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also hat es einen Anleger, gab es da irgendwie einen Wandel im Anlageverhalten? Habt ihr das gemerkt?
Ja, also ich kann es einfach mal ganz direkt beantworten. Hat das uns Probleme bereitet? Absolut. Ja, also in allererster Linie, als Corona eintrat, der Crash, ja, da hat es natürlich jeden, der irgendwie Geld anlegt für andere Personen, weil die meisten in Vermögensverwalter, die sind Fachterminus long only, ja, also das heißt, die gehen jetzt nicht auf fallende Kurse ein, sondern investieren in Aktien und Anleihen und vielleicht noch ein bisschen Immobilien, aber sind letztendlich, gewinnt das Portfolio nur an Gewinn, wenn es nach oben geht. Und wenn es nach unten geht, ist generell erstmal für alle schlecht. Was bei uns dazu kam, wir haben ja ein Anlagemodell, was eine Risikosteuerung machen soll. Und das, da sind wir auch weiterhin von überzeugt. Das lässt sich auch in Zeiten und mit Daten belegen. Aber jedes Modell hat immer Phasen, wo es gut und wo es unsere Umfelder und Phasen, die nicht gut sind für es. Und was in der jetzigen Krise sehr schlecht war für das Modell, ist dieser enorm schnelle Rauschen nach unten und der enorm schnelle sofortige Anstieg wieder nach oben. Ja? Das Modell funktioniert gut bei mittel- und längerfristigen Trends. Also wenn so ein Risikotrend länger anhält, das heißt über mehrere Monate oder sogar auch mal 1, 2 oder 3 Jahre, wie es in den typischerweise in den großen Finanzkrisen, also 2000 bis 2003 oder 2007, 2008 und 2009 war, da bist du vorne und kannst glänzen in diesen enorm schnellen Zacken. Ja, die können manchmal auch an wenigen Tagen auftreten. Fukushima, 11. September oder halt innerhalb von wenigen Wochen. Da siehst du nicht glücklich aus. Ja, und das war in den hohen Risikoklassen, ist das der Fall. Da sind wir momentan hinter anderen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist das Zwischenfazit. Die Krise ist noch nicht ausgestanden. Ja, Corona ist noch nicht aus der Welt. Der Aktienmarkt hat sich zwar sehr schnell jetzt wieder erholt, was für uns dahingehend schlecht war, weil wir dann auf dem Weg nach oben nicht so gut mitgelaufen sind. Aber es ist noch nicht ausgestanden. Die jetzigen Niveaus der Aktienmärkte, die lassen schon viele, also wenn man auch mit anderen Investoren spricht, wenn wir mit BlackRock sprechen, oder ich habe ja noch aus meiner alten Zeit Kontakte zu Goldman, selbst die absoluten Profis sind sehr, sehr, sehr skeptisch, was da jetzt passiert ist. Ne? Das muss nicht bedeuten, dass es auf jeden Fall kracht, aber wenn man Chance nach oben und Risiko nach unten gewichtet, dann ist schon sehr viel mulmig, wie schnell der Aktienmarkt doch wieder eigentlich absoluten Optimismus wieder eingepreist hat.
Ja. Absolut, also das war ja auch der allgemeine Tenor, dass teilweise die Aktienmärkte entkoppelt sind von dem, was eigentlich in der Realwirtschaft stattgefunden hat. Ne?
Ja, absolut.
Ja. Sag mal, und jetzt seid ihr mit etwas losgelaufen, was ja nicht diametral zu dem ist, was ihr bisher gemacht habt, aber schon etwas komplett anderes zu dem, was wir bisher von euch kannten. Ne? Weil euer Modell bisher war ja wirklich das, was du gerade gesagt hast, richtig? Vermögensverwaltung.
Vermögensverwaltung. Jemand anders stellt dir ein Portfolio zusammen und trifft die Anlageentscheidung für dich.
Ja. Genau. Und jetzt gehst du genau ans andere Ende sozusagen von dem, was ihr da gemacht habt, und bietet jetzt plötzlich einen Neo-Broker, wie man so schön sagt, an. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist und was euch dazu getrieben hat, was ihr da gerade angeboten habt seit dieser Woche, Ende letzter Woche? Montag, ne?
Genau. Genau, also ich verliere mal vielleicht kurz ein paar Worte, wie das Ding aussieht. Ja, ohne dass es zu sehr nach Produktplacement hier klingt, aber damit die Leute wissen, worüber man redet. Also, was heißt überhaupt dieser Begriff Neo-Broker? Ja, also letztendlich ist es ein Online-Broker, aber der einen starken Fokus hat aufs Mobiltelefon. Das heißt, die ganze UI, UX, das ganze Design, die ganze Ausrichtung ist schon stark auf das Traden in einer App ausgerichtet. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Broker extrem günstig sind. Also günstig, ich sage gleich mal was zum Preis, aber extrem günstig sind. Und diese Günstigkeit bekommt man hin durch A, indem man es auf einer komplett neuen Technologieplattform macht. Und B auch, indem man sozusagen nicht dem Kunden offeriert, an 20 verschiedenen Börsen zu handeln, sondern meistens an einem Börsenplatz das bündelt. Und so kriegt man eine enorm hohe Effizienz und eine Kostengünstigkeit.
Aber sag mal, das Thema der verschiedenen Börsenplätze, hat das jemals wirklich den Otto-Normalverbraucher interessiert? Oder eher verwirrt?
Ich glaube, es gibt natürlich Experten und Leute, die sehr viel traden. Und da gibt es auch, wenn sie in Online-Foren sich beschäftigt, für die ist das schon wichtig. Unsere Annahme ist genauso, wie du sagst, ist es für die Leute, wenn die einen fairen Ausführungskurs geben. Da ist es nämlich wichtig. Ne? Du darfst auf den Preis dich nicht veräppeln lassen. Wenn das gegeben ist, dann ist denen das eigentlich wurscht. Ja, dann ist das eigentlich wurscht, sondern die wollen handeln, die wollen an den Kapitalmarkt, die wollen Zugang. Und wenn du die zu viel fragst oder auch mit zu vielen Informationen überlastest, dann führt das eher dazu, dass man sich abwendet. Ja, und vielleicht schließe ich ganz kurz nochmal ab. Ich beschreibe mal ganz kurz, was wir da live gemacht haben, und dann sage ich mal ganz kurz, was die Beweggründe waren. Also live gebracht haben wir diesen Broker, ja, oder man kann es Neo-Broker, der Begriff kommt so ein bisschen wie Neo-Bank, Neo-Broker, ja. Aber letztendlich ist es ein Broker, da kannst du bei uns die App runterladen oder auf die Seite gehen und kannst da sehr schnell Kunde werden und kannst dann handeln wir haben zwei Preismodelle. Das eine ist sozusagen das iTunes-Preismodell, und zwar 99 Cent pro Trade. Vielleicht erinnerst du dich, iTunes hat damals, als sie rauskamen, dann 99 Cent pro Song genommen, und du musstest nicht mehr die ganze LP kaufen, die ganze CD. Und das andere Modell ist ein Abo-Modell, und das ist ein komplett neu in Deutschland, und zwar eine All-You-Can-Trade Flatrate. Ja? Du zahlst entweder 2,99, ja, wenn du für ein ganzes Jahr abschließt, oder 5,99, wenn du einfach nur monatliche Subscription haben willst. zahlst du und kannst dafür so viel handeln, wie du möchtest. Alle Sparpläne für über 1300 ETFs sind inklusive. Ja, das ist also die einzige Gebühr, die du zahlst. Und das ist in dieser Art und Weise eine Monatsflatrate, also ein Abo-Modell für einen Broker. Das gab es noch nicht in der Art und Weise. Ja, warum haben wir das gemacht? Weil auf den ersten Blick mag man ja vielleicht denken, ja, wie passt denn das zusammen? Also ihr sagt, die Kunden sollen ihr Geld, ihr ETF-Portfolio von einem Experten oder einer Experten-Software, einem Experten-Algo wie bei uns verwalten lassen und jetzt bringt ihr einen eigenen Broker raus, wo ich selber mache. Wie passt denn das zusammen? Naja, meine Meinung ist, es gibt für beides eine Kundschaft. Ne? Das ist nicht nur meine Meinung, sondern ganz offensichtlich. Es gibt Millionen von Brokerkonten. Es gibt auch sehr viele, glaube ich, neue Leute, insbesondere junge Leute, die an den Kapitalmarkt wollen. Und denen wollen wir einen guten und günstigen Zugang geben. Ja? Also wenn du so ein bisschen amerikanischen Sing-Sang, ein amerikanischer Gründer würde sagen, unsere Mission, den Kapitalmarkt zu demokratisieren, ja, lächelt jetzt selber ein bisschen, wenn ich das sage, aber das ist es am Grunde schon. Ne? Also Zugang, also wir sind ein Fintech-Unternehmen, was heißt das? Wir kennen uns mit Finanzen aus und mit Technologie. Ja? Und wir wollen den Kunden einen coolen und günstigen Zugang geben zum Kapitalmarkt. Und ob sie es dann selber handeln. Manche Kunden wollen selber handeln oder selber ETF-Sparpläne machen und manche wollen es verwalten lassen. Manchmal ist der Kunde auch der gleiche und dann lässt dann einen Teil verwalten und macht einen Teil selber. Ja?
Das wollte ich gerade fragen. Also wie teilt sich das auf? Also glaubst du, also du kannst ja natürlich nach 4 Tagen, 5 Tagen, 4,5 Tagen, wenn Montag gestartet, wahrscheinlich noch nicht so viel dazu sagen. Glaubst du, dass es eher eure Bestandskunden sind, die du damit beglücken kannst, die dann genau beides tun, also die wahrscheinlich dann einen Teil von deiner Software, von deinem Algo verwalten lassen und den Rest halt selber machen? Oder glaubst du, dass es komplett unterschiedliche Zielgruppen sind?
Ein bisschen beides. Ich glaube, Bestandskunden werden es auch nutzen, aber wenn nämlich so, also wenn ich schaue, wo sind wir in 2, 3, 4 oder 5 Jahren, dann glaube ich, dass das Großteil der Kunden Neukunden sein werden, ja, die in den Broker reingehen. Und ja, dass wir dann am Ende halt eine Plattform haben, die beides offeriert, ja, und wo die Kunden dann selber sich aussuchen können. Weil vielleicht sage ich noch eine Sache, obwohl die Dienstleistungen ja unterschiedlich sind, technologisch, deswegen haben wir es auch gemacht, technologisch liegen die relativ nah beieinander, weil aktuell ist es so, da trifft eine Software eine Entscheidung, ich kaufe oder verkaufe diesen oder jenen ETF für dich. Und jetzt hast du auch die Möglichkeit, auf der App selber einzutippen, kaufen oder verkaufen. Aber die ganze Pipeline dahinter, die ganze Infrastruktur, die wir haben, Börsenzugang, Depotführung bei der Baderbank und das Ganze, das ist eigentlich das Gleiche. Ja? Also warum, von daher waren wir technisch schon relativ nah dran.
Warum hat es dann 5 Jahre gedauert?
Ja, das, also wir arbeiten ja nicht 5 Jahre an dem Ding jetzt. Wir haben den Projekt-Kickoff, der war vor einem Jahr. Und dann am Anfang fängst du erstmal an, sozusagen aufzumalen, wie soll das aussehen, wie passt es rein. Und dann fängst du an zu programmieren. Und in einem Jahr letztendlich so einen Broker dann zu bauen, das ist extrem schnell. Ja, eben andere Wettbewerber von uns, die haben da 3, 4 Jahre gebraucht. Das ist extrem schnell. Aber jetzt natürlich die Frage, warum kommen wir jetzt erst damit an den Markt? Ja, so Konzepte wie Robin Hood oder sowas, die sind ja sogar, die gibt es schon seit 6, 7 Jahren. Du, wir waren einfach. Wir halten uns für schnell und für agil und das Ganze, aber am Ende des Tages hast du dann trotzdem nur eine begrenzte Anzahl an Zeit und Ressourcen. Und wir hatten halt erst das Vermögensverwaltungsgeschäft, dann das B2B-Geschäft aufgebaut, dann musst du diese Funding-Runden machen und dann, ja, sozusagen, das war halt jetzt an der Reihe, das zu machen. Ja.
Also das typische Thema Fokus auf das jeweils gerade Wichtige und jetzt ist das Thema gerade in den Fokus gerutscht, ja?
Es ist ein Fokus, weil wir es gelauncht haben, aber was ich damit ganz klar machen will, ist, es ist in keinster Weise so, dass das unser Kerngeschäft, wo wir herkommen, nämlich die Online-Vermögensverwaltung, weniger an Relevanz gewinnt. Das ist ein ultra wichtiges Geschäft, das bezahlt auch aktuell die Rechnung, ja, auch für das Neue. Und das soll ausgebaut werden, das soll größer werden, das soll stabiler werden. Da haben wir auch noch Ideen, wie wir, oder werden das jetzt auch bald umsetzen, wie wir unsere bisherige Anlagemethode besser machen, wie wir neue Anlagemethoden auch auf die Plattform bringen. Also das soll ebenfalls wachsen. Ja, also es ist nicht so, dass das eine das andere ablöst, in keinster Weise.
Ist das eine App oder sind es zwei verschiedene Apps? Also habe ich alles in einer App drin oder alles kann ich
in einer App. Du hast in einer App, okay. Und da hast du dann ein Tab, das sieht dann aus, als wenn du eigentlich ein zweites Portfolio. Du kannst bei uns auch eine zweite Risikoklasse aufmachen. Und darüber hast du jetzt dann halt den Broker, das ist dann halt neuer Tab, und da klickst du rein und dann kannst du dann halt nach Herzenslust die Tesla kaufen, verkaufen und die TUI oder wie du magst.
Die TUI, genau. Heißt aber halt auch, dass du natürlich damit eine ganz gute Durchlässigkeit hinbekommen kannst, ne? Also, dass du die Leute, die du jetzt neu gewinnst mit dem neuen Produkt, auch ganz gut dann auf das andere Produkt drüber shiften kannst, weil das schon in einer App drin ist, richtig verstanden, ja?
Genau, du kannst dann entweder einen Cross-Sell machen oder du kannst auch von der Pricing-Thematik, aktuell ist es noch getrennt, ja, du zahlst für den Broker oder für die VV, dass du nachher auch Bündel anbieten kannst. Das ist natürlich dann auch schön. Und von daher, genau, ist das genau unter einer Brand und unter der App.
Was sagten die ING dazu? Das ist einer eurer großen B2B-Partner.
Ja, also ING ist super wichtiger Partner für uns, ja, wie du genannt hast. Wir haben eine Kooperation mit denen, wo unsere Vermögensverwaltung, also die POs werden bei der ING geführt, und wir sind aber der Vermögensverwalter, wo das angeboten wird, und die Partnerschaft ist, wenn man selber sagt, hört sich immer ein bisschen arrogant an, aber ich glaube, das ist eins der erfolgreichsten Bank-Fintech-Partnerschaften, die es gibt, ne? Weil da auch, also auf der B2C-Seite, ne? Es gibt natürlich total erfolgreiche Partnerschaften auch hinten an der B2B-Seite, aber weil da auch wirklich, da ist weit über 1 Milliarde investiert, das kam total gut an, passt auch super zusammen. Also natürlich ist es sozusagen auch ein Broker, aber er ist anders positioniert. Die ING bietet einen Full, also er hat sozusagen als Gesamtbank alle Services. Du fühlst dich da wohl, ja, es ist eine super Bank, eine der Banken mit einer der besten Reputation in Deutschland, und du hast da die ganze Bandbreite an Finanzdienstleistungen. Und in ihrem Broker selber, die haben ja das Direktdepot, heißt es bei ihnen, das ist eine Full-Service-Offering. Das heißt, du hast alle Börsen da. Du hast verschiedenste Services drumherum. Und ein Neo-Broker, wie wir ihn jetzt anbieten, der ist bewusst, ja, damit will ich mich gar nicht sozusagen schlechter reden, aber der ist bewusst viel enger geschnitten, ja. Der ist auch von der Usability, von der Börsenauswahl der ganzen, ist der viel enger geschnitten. Und ich glaube, der geht auf eine andere Kundschaft. Der geht eher auf eine Kundschaft, die teilweise auch neu entsteht. Das sieht man ja wie bei so Namen wie beispielsweise Trade Republic. Da sind auch viele Kunden dabei. Manche haben woanders ein Depot und eröffnen ein zweites oder drittes Depot. Aber da sind super viele Kunden, glaube ich, auch dabei, die erstmalig an den Kapitalmarkt gehen. Und der ist auf eine andere Kundschaft geschnitten und hat ein anderes Service. Auch dadurch natürlich auch ein anderes Preisniveau. Also ich bin der Meinung, und wir haben natürlich auch die ING mit denen vorgesprochen, die vorher eingeweiht, die wussten von dem Projekt, dass sich das nicht in die Quere kommt.
Und glaubst du, dass es dann auch für euch zukünftig ein weiteres B2B-Modell entstehen kann mit eurem Neo-Broker? Dass es nicht nur für euch ein B2C-Produkt ist, was du dann auch für Up- und Cross-Selling benutzen kannst, sondern was du auch wirklich genau wieder im B2B-Geschäft benutzen kannst?
Ja, das ist so. Also wir sind ja, alle Sachen, die wir B2C machen, die bieten wir auch auf unserer B2B-Plattform an. Das ist bei uns die Strategie, ne? Und da mag sich einer vielleicht denken, oh, da kannibalisiert ihr euch ja selber. Wir haben da eine andere Denke, ne? Eher so eine Plattform-Denke. Und du kannst jetzt, wenn du jetzt Finanzdienstleister oder irgendjemand bist und sagst, Mensch, das finde ich interessant, mir fehlt ein Broker-Angebot, dann können wir dir ab jetzt, weil wir es auch live und in Produktion haben, können wir dir einen White-Label-Trading-Plattform hinstellen. Auch in Europa. Das heißt, wenn du beispielsweise, du bist jetzt in der Schweiz, bist ein Vermögensverwalter, ein großer, die haben ja extrem große Vermögensverwalter. Ja, also hier bist du ein großer Vermögensverwalter, wenn du mehr als 500 Millionen oder eine Milliarde managst. In der Schweiz gibt es Vermögensverwalter, die haben 10, 50, 100 oder 500 Milliarden an verwalteten Geldern. Und die sagen, ich hätte gern digital fürs Mobiltelefon, das verlangt sogar meine ältere Kundschaft jetzt, einen Self-Execution, also Broker. Und wisst ihr was, Jungs, wenn ihr mir das hinstellt und ein Euro pro Trade verlangt und meine Kunden sind vollkommen einverstanden, wenn ich denen unter meiner Brand was Cooles hinstelle und nehme dafür, in der Schweiz heißt es ja Stutz, 10 Stutz oder so, ja, dann ist das für mich, für euch und für die Kunden ein tolles Geschäft. Und das heißt, ja, wir bieten das auf unserer White Label B2B Plattform ebenfalls an.
Okay. Und sag mal,
also Hedges, ne? Also sorry, dass ich da ins Wort falle, aber ich hoffe und davon gehe ich aus, dass das B2C-mäßig ein Erfolg wird. Aber selbst wenn nicht, dann haben wir, glaube ich, was Tolles gebaut, was wir im B2B halt unterbringen können. Ne? Also genau wie in England. Wir haben da eine B2C-Plattform gebaut. Da haben wir es nicht geschafft, mit unter anständigen Marketingkosten das zu groß zu machen, wie wir es in Deutschland geschafft haben. Aber wir haben die Plattform gebaut, um B2B-Partnern in England B2B-Geschäft anzubieten. Und so sehe ich es auch im Broker. Ja?
Sag mal, war diese Entwicklung, also du hast gerade Trade Republic freundlicherweise ja auch schon einmal genannt, hast du die Dynamik von denen beobachtet und hat euch das auch ein bisschen getrieben und auch Mut gemacht für das Projekt?
Also die ersten Gedanken dazu, die sind entstanden, bevor es Trade Republic gab. Die sind ja, vor knapp anderthalb Jahren oder so an den Start gegangen. Ja? Das ist sozusagen das schon vorher. Wir haben auch vorher das auch schon mal mit unseren Gesellschaftern besprochen. Und natürlich sozusagen, was dann aber schon noch die Konfidenz erhöht, wie gut das ankommt. Ne? Ich meine, die haben ja die Zahlen, die ich mit denen man zumindest nach außen hört, über 150.000 Kunden in 18 Monaten, das ist gigantisch. Ja, und natürlich gibt das dann auch nochmal dem ganzen Schub. Ich glaube, dem ganzen Markt, ne? Also nicht nur um den einen da zu nennen, sondern ich glaube, in diesem Neo-Broker-Markt, da wird das stattfinden, was auch im Robo-Advice stattgefunden hat. Du wirst in den nächsten 2 Jahren ein Dutzend oder zwei Dutzend Neo-Broker sehen. So. Startups, die das gründen, größere Unternehmen, die versuchen, das auszugründen. Und am Ende wird aber trotzdem dann, glaube ich, werden sich nur 1, 2, maximal 3 durchsetzen. Wie es bei den Robon ja auch ist. Gibt es auch 20.
Was glaubst du, was ist da der Unterscheidungsfaktor oder was wird es sein, was die 1, 2 dann überleben lässt? Ist es dann natürlich die Größe irgendwann, aber was wird der Treiber sein?
Der Treiber ist so eine Mischung, aus Momentum und Erfolg, kreiert Erfolg, das zieht Funding an und mit Funding hast du dann überhaupt die Möglichkeit, A, auf der Marketingseite weiter aufzubauen, weil die Kunden können sich nicht 20 verschiedene Wettbewerber anschauen. Ja? Das ist so Awareness. Wenn du da nicht oben mit dabei bist, dann fällst du komplett runter. Ja? Also gutes Beispiel ist immer, wenn ich dich frage, André, wo kann man online Bücher kaufen? Da gibt's wahrscheinlich 50 Webseiten, wo du das machen kannst. Dir fällt nur Amazon ein. So. Und das ist das eine. Und das andere ist Stabilität in der Plattform, weil ich sag mal salopp gesagt, eine schöne App und einen niedrigen Preis draufschreiben, das kriegst du relativ, das kann ja jeder mal probieren. Aber dann halt wirklich zu schauen, funktioniert das wirklich für Zehntausende, für Hunderttausende Kunden, auch an richtig volatilen Tagen, hat es schon Stabilität, das ist ultra schwer. Ja, das ist ultra schwer. Ja,
damit spielst du so ein bisschen auf die Marktplätze an, das hast du ganz am Anfang schon gesagt. Ne? Also ihr arbeitet weiterhin mit der Baader Bank, das hast du vorhin schon mal auch kurz angedeutet zusammen. Und was habt ihr als Börsenplatz, also welchen Marktplatz benutzt ihr?
Wir haben die Börse München. Und die Börse München hat ein Segment sozusagen für Privatkunden, sehr kostengünstig, das heißt GetEx. Ja, aber das ist börslicher Handel. Die Börse München ist auch ein öffentlich-rechtliches Institut. Ja, also das ist eine echte Börse. Klar ist die kleiner als die Börse in Frankfurt, aber das ist börslicher Handel, der da angeboten wird. Und der ganze Flow geht sozusagen an die Börse München. Und du kannst auch nur die Finanzinstrumente handeln, die auf der Börse München sind. Aber da sind sehr, sehr viele. Das sind 20.000 Wertpapiere und dazu nochmal die ganzen Derivate, die da auch gelistet sind.
Erleben wir momentan so über die Neo-Broker und so ein paar andere Sachen gerade das Revival der lokalen Börsen?
Ich glaube, ja, also eigentlich schon. Ne? Weil die haben jetzt die Möglichkeit, wenn sie sich an gute Technologiepartner binden, ja, wie über uns, da halt ihr Geschäft deutlich auszuweiten, deutlich zu vergrößern. Ne?
Ich habe bei der Börse Stuttgart gerade auch so ein bisschen im Kopf gehabt, ne, weil die das ganze Thema Krypto ja ganz, ganz stark nach vorne getrieben haben.
Krypto und die Börse Stuttgart hat natürlich auch davor, vor Krypto, sich einen sehr, sehr guten Namen gemacht durch das ganze Zertifikate, Optionsscheine-Business. Ja, sozusagen, das wird ja wie verrückt da gehandelt. Ne?
Mhm. Und sag mal, wenn man jetzt das Ganze mal ausprobieren will, ne, und man ist noch kein Kunde von Scalable in der Vermögensverwaltung, was muss ich denn machen? Also das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung, wenn ich irgendwo ein Konto eröffnen will, brauche ich ja den ganzen KYC und dann muss ich ja irgendwo, muss das Geld ja auch dann locker gemacht werden. Wie kommt ihr an das Geld von dem Kunden ran?
Genau, also wenn du nicht Vermögensverwalterkunde bist, dann kannst du trotzdem den Broker eröffnen. Also es ist, wie gesagt, auch für New-to-Scalable-Kunden gedachtes Produkt. Während der Eröffnung funktioniert dann, wird im Hintergrund ein Baderbank-Wertpapierdepot, ein Verrechnungskonto eröffnet. Und dann wird per Lastschrift das Geld eingezogen. Ja, das dauert jetzt aktuell noch ein paar Tage, also schon noch so 3 bis 4 Tage, ja, wenn du ganz Pech hast und hinterm Cut-off den Sign-on gemacht hast, vielleicht auch mal 5. Das werden wir aber noch deutlich verschnellern. Ja, also
da kannst du auch mit der Instant-Payment-Überweisung mittlerweile sogar schneller unterwegs sein. Also da brauchen wir doch mal eine andere Payment-Lösung da vorne.
Genau, richtig. Das sind wir auch mit der Bank am Sprechen, das geht, dass du wirklich in Echtzeit den Account fanden kannst. Ja.
Ja. Aber das ist ja, glaube ich, ansonsten echt immer schwierig, ne? Also wenn du mal Lust hast, also das klingt so komisch, ja, aber wenn du halt sagst, okay, ich möchte wirklich jetzt gerade handeln und, also das heißt, ein Schritt zurück, das, was du gerade beschreibst, ist, das ist eine Prepaid-Art, ne? Das heißt, du musst irgendwo dein Verrechnungskonto funden von deinem Girokonto aus und dann kannst du handeln, ne? Du gibst auch keinen Kredit oder sowas, ne? Also du gibst irgendwie keinen Verfügungsrahmen oder irgendwas
deinem Kunden. Nicht, aber das sind alles Ausbaustufen. Also wir starten jetzt mit einem Produkt, was, und ich benutze es ja selber schon seit ein paar Monaten, die Beta-Version, was gut funktioniert, was natürlich aber eine Version 1 ist. Und jetzt ziehen wir sehr, sehr, sehr schnell neue Funktionalitäten nach. Also das gehört für mich auch zu diesem Neo-Broker-Bereich. Das ist nicht nur günstiger Preis, sondern das ist für mich auch, wenn du bei uns zum Beispiel insbesondere das Abo-Modell nutzt, das heißt bei uns ja Prime-Broker, ja, so benutzt es das Modell, dann hast du auch eine Subscription zu oder ein Abo zur Innovation. Also wir wollen am besten alle paar Monate eine neue App-Version rausbringen mit tollen neuen Features, mit tollen Sachen. Da gehören so Sachen wie Mietverzügungs, also mehr Buying Power sozusagen, also Kreditlinien dem Kunden geben. Da werden Sachen dazugehören, weitere Finanzinstrumente draufbinden. Da werden andere tolle Sachen dazugehören, insbesondere im ETF-Bereich, weil wir halt ultra stark auch auf das Thema ETF setzen wollen. Ja, das ist ein gigantisches Thema, ETF-Sparpläne und dergleichen. Man sieht, das sind wir noch nicht am Ende, sondern da bist du eigentlich voll in der Kurve eines exponentiellen Wachstums. Und da werden wir tolle Sachen bekannt geben, die da in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren kommen werden.
Was ist das Vorbild für euch an der Stelle? Also hast du eins oder musst du dir das selber kreieren? Seid ihr selber euer Vorbild?
Ja. Also am besten ist man immer sein eigenes Vorbild für die gesamte Company. Ne? Ich nenne es jetzt gar nicht mal auf den Broker runtergebrochen. Ist es schon, und das hört sich jetzt ein bisschen blumig an, aber ist es tatsächlich so, die Geldanlage generell, ja, zugänglicher, besser und günstiger zu machen. Ja? Das ist eigentlich unser großer Nordstern. Ne? Und das, was wir, wenn wir einzelne Produkte überlegen, einzelne Änderungen vornehmen, uns ein Pricing überleben, dann strebt das immer an. Ja? Und von daher kann ich da jetzt einen einzelnen Namen benennen. Nee, aktuell, ich nenne mal einen anderen Namen, auch wenn die Zuhörer jetzt vielleicht die Hände über den Kopf schlagen, ne? Weil dieser Vergleich natürlich brutal hochgegriffen ist. Aber Amazon ist da schon ein Vorbild. Ist jetzt nicht im Finanzbereich. Ne? Vielleicht gehen sie mal in den Finanzbereich oder sie gehen wahrscheinlich jetzt gerade schon in den Finanzbereich. Aber
sind sie im B2B schon ganz stark, aber das ist ein anderes Thema.
Genau, sind sie im B2B schon ganz stark. Ne? Aber was ich da gut finde ist, und ich weiß, dass das Unternehmen selber ist nicht ohne Kritik. Und wenn du da im Lager arbeitest, dann ist das wahrscheinlich auch sehr kritikwürdig. Aber gegenüber dem Kunden, ja, und so erlebe ich es wirklich als Kunde, ja, ich besitze keine Amazon-Aktien, ne? Glaube ich, haben die eine geniale Denke. Und zwar Amazon über normale Unternehmen, ja, damit will ich jetzt nicht auf die Bank nur eindreschen, aber normale Unternehmen gehen so ran. Die überlegen sich, was kann ich maximal für Service XY nehmen, ohne dass der Kunde zum Wettbewerber geht. Ja? Oder dass der Kunde es benutzt, ja, und es dann halt versus nicht benutzt. Amazon hat eine andere Überlegung. Die überlegen sich, wie kann ich einen Service anbieten oder ein Produkt oder wie auch immer, und wie kann ich sozusagen vom Service und aber auch von den Kosten gerade so wenig vom Kunden nehmen, dass es sich gerade marginal für mich noch lohnt. Ja? Und in dieser Art und Weise gehen sie, glaube ich, an sehr viele Dinge ran. Und das ist, glaube ich, wirklich der Kern ihres Erfolges. Der Kern ihres Erfolges. Und das ist für mich, ein tolles Prinzip, nach dem Unternehmen gehen können. Also alle Unternehmen reden immer von Customer, kundenzentrisch zu sein. Ich meine, du wirst kein Unternehmen finden, wo auf der Webseite steht, nee, wir sind nicht kundenzentrisch. Alle reden immer darüber, was heißt es dann tatsächlich? Und für mich in diesem einen Satz ist es, wie kann ich einen Service, ein Produkt, eine Dienstleistung anbieten und gerade noch so das berechnet bekommen, dass ich es anbieten kann, versus gegenüber bis wohin kann ich maximal gehen, ohne dass der Kunde abhaut. Ne? Und das verändert dein gesamtes Denken durch die Bank.
Die berühmte Preisabsatzfunktion, ja?
Ja, genau, richtig. Aber halt, genau.
Auch unternehmerisch. Etwas anders justiert. Also die Preisabsatzfunktion etwas anders justiert und aus der Perspektive wirklich auf Masse und auf Scale zu gehen und trotzdem den Kunden im Fokus zu haben. Ne? Erik, wenn du darüber nachdenkst, also ihr habt natürlich es geschafft, ein B2C-Modell aufzubauen, auch durch Unterstützung eurer B2B-Kunden, also damit Reputation aufgebaut durch Siemens, durch ING und dergleichen, habt dann aber halt auch B2C-Marketing gemacht. Müsst du das gerade neu denken? Also wenn du über eine andere Zielgruppe nachdenkst, die du gerade schon angedeutet hast, die möglicherweise new to capital markets ist, müsst ihr gerade Marketing neu erfinden für euch?
Ich glaube schon neu, vielleicht nicht ganz neu empfinden, aber schon neu denken, weil was du siehst, wir sind ja jetzt erst eine Woche in diesem Neobroker-Bereich, was du schon siehst, ist die Kundschaft, die ist total aktiv, auch so in sozialen Medien, also die News war ja vorher geheim, hat doch keiner richtig mitgekriegt. Außer eingeweihte Leute und Partner, und dann sind die Pressemitteilungen raus und dann gibt's 20, 30 Minuten später gibt's Reddit-Gruppen mit 150 Leuten, die da hoch und runter diskutieren, wo schon Screenshots gemacht werden. Und ja, ich war im Preis-Leistungs-Verzeichnis, ich habe mir das nochmal angeschaut. Also ultra aktiv ist die viel, viel aktiver als eine Vermögensverwaltungskundschaft. Und ich glaube, vom Alter auch jünger wird die sein. Von daher, glaube ich, wird man sich da schon für das Segment zumindest anders positionieren müssen und auch wieder neue Sachen lernen müssen. Ja, man wird auch wahrscheinlich mit anderen Plattformen mal zusammenarbeiten. Und das, ja, die Kunst wird dann sein, sozusagen beides zu bespielen. Das heißt, wer auf die Seite geht und sagt, ich will Peace of Mind, ich will, dass ihr mir das ETF-Portfolio zusammenstellt und macht, oder nee, ich will jetzt Zugang zu eurer Flatrate, 2,99 und all you can trade, dass den Leuten klar ist, in welches Segment sie gehen.
Habt ihr kurz darüber nachgedacht, eine eigene Marke dafür zu gründen?
Ja, wir hatten darüber nachgedacht, eine eigene Marke zu gründen. Und es hat Vor- und Nachteile. Ne? Also es ist Vorteil von Scalable ist natürlich, wir haben da eine Marke, insbesondere so im Fintech-Bereich. Klar, jetzt kennen uns von 100 Deutschen, weiß ich gar nicht, wie viele uns kennen, vielleicht immer noch sehr wenige, aber im Fintech-Bereich haben wir eine starke Marke, glaube ich, aufgebaut. Das hilft. Auch, man sieht es auch bei der Presse-Coverage jetzt, ja, wenn irgendjemand ein neues Neo-Broker launcht, das hätte nicht den gleichen Klang gehabt. Aber es hat natürlich auch Vorteile, es unter eigenen Marke zu machen. Ne? Du kannst Marketing noch ein bisschen zielgerechter machen. Die Kunden verwechseln es nicht. Ja? Und ja, haben wir abgewogen. Am Ende war es und teilweise war es auch was Regulatorisches, ne? Weil du brauchst eine BaFin-Erlaubnis und die haben wir halt schon gehabt unter Scalable. Und in einer neuen Marke musst du das dann auch wieder teilweise neu aufbauen. Und von daher, am Ende haben wir uns dann für Scalable entschieden und ziehen das jetzt unter der Brand auf. Ja.
Also kann ich gut nachvollziehen. Also wahrscheinlich hast du mindestens genauso viele Pros wie Cons, ne? Für neue Marke oder alte Marke, ne? Kann ich mir auch gut vorstellen.
Genau, aber es ist aber eigentlich so, dass nur das eine macht, ja, ist absolut Sinn, und so eine neue Marke ist ja, das macht ja gar keinen Sinn. Bei Weitem nicht so. Ja.
Nee, das meine ich ja. Also es gibt wahrscheinlich wirklich, es wiegt sich wahrscheinlich auf und ist nachher wahrscheinlich eine Bauchgefühlentscheidung oder möglicherweise dann wirklich eine rationale zu sagen, ey, das kostet einfach nur Geld, eine neue Marke noch aufzubauen.
Ja, und wir haben selber entschieden, ja, wir haben, vielleicht müssen wir nächstes Mal einen Markenberater kaufen, aber das ist auch unserem eigenen Mist gewachsen.
Ja, sowas ist ja manchmal dann doch starkes Bauchgefühl. Ne? Da bin ich auch ein starker Verfechter von, dass man sich da irgendwie selber sehr stark vertraut bei solchen Fragen. Aber das Marketing-Thema, das finde ich echt aber spannend. Also, dass ihr da einfach auch ein bisschen anders nachdenken müsst. Hast du einen Zielpartner für dich im Kopf? Also wenn du in Richtung vielleicht auch B2B2C denkst, also dass du sagst, mit welchem Partner würdest du das gerne machen, dass der euch irgendwo Huckepack nimmt und euch Kunden zuspielt? Also über Amazon hast du ja gerade schon gesprochen. Ist das auch möglicherweise ein Zielpartner für sowas wie ein Broker oder hast du jemand anderen gerade im Kopf?
Also lustig, dass du das sagst, ja. Also Amazon wäre natürlich eigentlich ein Traumpartner, ne?
Ja, das schon, ne?
Nee, also ich kann ja mal unsere bisherige Erfahrung mit Partnern, ne? Also der Nummer eins Partner ist natürlich, der ideale Partner ist, der groß ist, weil du, ist natürlich toll, wenn der sozusagen existierendes Geschäft schon mitbringt, viele Kunden, viele Webseitenbesuche, da hast du einfach mehr Masse, aus der du dann so eine neue Produktlinie bespielen kannst, ne? Der groß aber committed ist, so. Und die Nummer zwei, danach kommt nicht ein Partner, der groß, aber ein bisschen weniger committed ist, und ich sag gleich, was ich mit committed meine, sondern danach kommt eher ein kleiner Partner, der total committed ist. Und warum ist das so wichtig? Es bringt dir gar nichts, wenn du bei einem großen Partner, der einfach nur dich als digitales Feature sieht und der fünfte Unterlink auf der Seite bist du, da kommt überhaupt nichts mehr rum. Der Partner muss sagen, ich finde das cool, das pushe ich, das stelle ich voll ins Schaufenster. Ich glaube, dass das für meine Kunden eine tolle Sache ist. Ich habe da selber Spaß dran. Und auch keine Angst vor Kannibalisierung hat, sondern sagt, ich mache das. Der ist ein idealer Partner. Ja? Und in dem Sinne ist auch die ING ein idealer Partner, was die Online-Vermögenshaltung angeht. Und von daher, das gleiche Prinzip lässt sich auf White-Label-Brokerage ummünzen. Ne? Du entweder brauchst einen Partner, der noch keine Brokerage hat, der groß ist, vielleicht hat er ein großes Vermögensverwaltungsgeschäft, vielleicht hat er ein großes Kontogeschäft, aber hat noch kein Brokerage. Mhm. Und der sagt dann, das ist jetzt mein Einstieg ins Webpapiergeschäft und da gebe ich Vollgas. Oder es ist ein Partner, der hat ein Modell, aber der sagt, ich baue unter einer neuen Marke, ich baue ein Discount-Brokerage auf. Ja? Mhm. Das ist auch hochinteressant, aber auf jeden Fall muss er committed sein. Das ist für uns das Wichtige.
Aber das riecht doch gerade nach N26, ne?
Ja, dann musst du mal ein Intro machen. Nee,
brauche ich ja, glaube ich nicht.
Ja. Nee, ich glaube, ja. Also das für N26 mal generell, ne? Ob die es jetzt mit einem Partner machen oder selber oder wieder so, früher oder später kann ich mir schon vorstellen, ne? Da wird es ist auch, glaube ich, eine erklärte Strategie von denen, dass.
Ja klar, auf jeden Fall. Also hatten sie auch schon mal. Also das Thema hatten sie ja schon mal als Sparpläne, hatten sie jetzt, glaube ich, mit Wamo schon mal irgendwann drin, ne? Bis Wamo ja,
dann irgendwann. War einer meiner Vermögensverwaltung, genau, und dann genau, Wamo ist ja dann zu Moneyfarm
gegangen. Genau, also das war immer klar. Super, also Erik, ich glaube, du hast einen ganz guten Überblick gegeben, also über das. Also wenn Leute das jetzt wirklich nutzen wollen, sag doch mal ganz kurz nochmal auch eure Webadresse oder die App, wie sie heißt, damit Leute das auch mal ausprobieren können und vielleicht mal damit rumspielen können.
Okay, soll ich da jetzt so eine Werbeansage machen?
Ja, mach mal.
Sie haben Interesse an Geldanlage zu, nein, also wer ist ein, kannst du über die Lippen bringen. Wer es möchte, kommt auf unsere Seite, ja, also www.scalable.capital oder tippt einfach bei Google ein und da müsst ihr bloß gucken, unsere Wettbewerber bieten alle auf unseren Namen die Säcke, von daher müsst ihr da drumherum rangieren und dann auf unserer echten Seite landen und da seht ihr dann, da seht ihr gleich den Broker. Aktuell ist noch eine Warteliste, die wir sukzessive freischalten, aber die wird in Kürze auch wegfallen, sodass man gleich Kunde werden kann. Und ja, probiert's einfach mal aus. Ne? Also wie gesagt, man kann das Abo-Modell wählen, aber wer das nicht will, der kann einfach mal ein Depot aufmachen. Kostet ein Trade 99 Cent und wenn es euch, dann könnt ihr uns Feedback geben. Würde mich freuen, ja, wenn ihr so mal den Weg zu Scalable findet.
Ich bin ja, auch ein bekennender Fan von diesen Neo-Brokern und wir haben ja auch mit den Kollegen von Trade Republic schon ein oder zwei Podcasts gemacht und wir haben die ja begleitet über die letzten Jahre. Ne? Die sind ja mal irgendwann auf einem Bankathon von uns auch schon mal irgendwann entstanden, von Figo damals. Und insofern, das ist ja einfach echt etwas total, wie ich finde, auch geiles, also dieser ganze Trend, diesem ganzen Thema Wertpapiergeschäft, diese Mystik zu entziehen. Ne? Das habt ihr ja natürlich alle schon mal gemacht mit dem Robo-Advisor und mit den ganzen ETF-Sparplänen. Aber gleichzeitig das jetzt auch auf das eigene Trading, die Komplexität daraus zu nehmen, ist, glaube ich, einfach echt genau der richtige Weg, um halt auch Deutschland mehr zu einem Kapitalmarktland werden zu lassen. Ne? Also ich meinte das Ganze.
Ja, genau. Also super einfach, weil ich sag's dir ganz ehrlich, ne? ich hatte auch selber, also ich bin, jetzt kommt die selbstverliebte Speech, ja. Ich war 7 Jahre bei Goldman, ja, dann habe ich dann Scalable jetzt seit 5 Jahren. Ich glaube, ich kenne mich echt aus dem Kapitalmarkt, ne? Ich hatte früher einen Interactive Broker Account, ne? Also total erfahrener, mega großer Broker, da kannst du alles machen, nach Herzen.
Aber willst du es gar nicht, ne?
Aber wenn du auf dieser Plattform bist, und ich würde mich als Profi einschätzen, ne? Du kapierst nicht, es ist so kompliziert, das sieht aus, halt, da muss der Raketenwissenschaft für studieren. Und ich weiß auch ganz ehrlich nie, was ich mit diesen ganzen Finanzinformationen, die da draufstehen, anfangen soll, ne? Also, und das ist manchmal so ein bisschen, ja, und jetzt habe ich mir ja schon mit Amazon verglichen oder als Ziel, jetzt haue ich noch einen weiteren Vergleich raus. Als Google damals an den Start gegangen ist, das Coole war bei denen, also A, die Suchergebnisse waren natürlich besser wegen ihrem Algo, aber das Coole war diese Cleanness. Yahoo sah ja aus wie so ein Nasdaq-Auto. Ja, überall waren Werbesticker drauf geklebt und dann wollte man dir noch eine Wetter-App verkaufen und sonst was. Und Google dieses Cleane, nur eine Zeile, sonst nichts, weiß, herrlich, ja. Und das hört sich wie Wischiwaschi-Argument an, aber ich glaube, dass das ist so wichtig, um dem Ganzen auch den Spuk zu nehmen für die Leute, ne? Weil am Ende des Tages, ne, unser Ziel ist nicht, dass die Leute wie verrückt zocken. Für manch einen ist es auch Hobby. Der soll dann auch Spaß dran haben, ne? So bevor er so. Aber für viele ist es auch den Zugang zum Kapitalmarkt, das Erlernen auch des Kapitalmarkts möglichst einfach und möglichst günstig zu machen. Und auf dem Weg sind wir.
Dann drücke ich dazu den Daumen, Erik. Ich danke dir. Wir haben irgendwie eine gute 3/4 Stunde hinter uns. Und auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen auch Werbung ist, darf es auch sein auf der einen Seite, aber es ist vor allen Dingen halt eine Werbung für das Thema Kapitalmarkt. Und dafür helfen natürlich euer Angebot, dafür helfen die Angebote, die wir es gerade schon ein paar Mal erwähnt haben. Und ich glaube, das ist echt ein super Weg, also genau in diese Richtung zu gehen und dass wir in Deutschland und ihr möglicherweise dann auch noch in anderen Ländern Europas dieses Thema noch weiter in die Breite bringt, also die Demokratisierung dieses Themas und das in die Breite zu bringen, das ist, glaube ich, genau das, was notwendig ist und wo ihr einfach einen super Beitrag zu leistet. Danke dir.
Danke dir, André.
Alles Gute. Tschüss.